Ich nehme an, die meisten von uns kennen oder vielleicht haben wir es nicht gelesen. Wir sind mit dem Roman von George Orwell 1984 vertraut. Diese Zukunftsvision, die er Ende der 1940er Jahre hatte. Und in dem Buch gibt es eine besondere Sprache in dieser Welt, die er beschreibt. Das wird entweder die Neusprache oder Neusprech genannt. Und alle verstehen, was gemeint ist, wenn Ausdrücke verwendet werden, die sonst für Nicht-Eingeweihte unverständlich wären. Wir haben auch Kirchsprech. Wir haben auch unsere Ausdrücke, die wir verwenden und auswärtige Leute überhaupt nicht verstehen können. Und einer dieser Ausdrücke ist manchmal die Frage, die man stellt, wenn man jemanden neu kennenlernt, vielleicht ist man in einer anderen Gemeinde, wie lange sind Sie dabei? Und gemeint ist die Zugehörigkeit zur Gemeinde. Wenn wir in einer der großen Konfessionen dieses Landes wären, dann würde man die Frage gar nicht stellen, weil man davon ausgehen würde, man wäre von Geburt an dabei gewesen. Wie lange sind Sie dabei? Und wenn Sie länger dabei sind, um bei diesem Ausdruck zu bleiben, wissen Sie, dass manchmal, wenn ungewöhnliche Dinge im Weltgeschehen passieren, einige dazu neigen, diese Ereignisse vor dem Hintergrund der biblischen Prophezeiungen interpretieren zu wollen. Und ich sage nicht, dass das schlecht oder negativ ist. Schließlich fordert uns Jesus Christus auf, zu wachen. Wir sollen aufmerksam sein. Seine Ermahnung gilt wahrscheinlich vordergründig. Wahrscheinlich streiche ich, gilt vordergründig unserem geistlichen Zustand. Was ist der Zustand unserer Beziehung zu Gott? Kann aber auch das Weltgeschehen bedeuten. Was läuft in der Welt? Und in welchem Bezug steht das Weltgeschehen zu den Prophezeiungen der Bibel? Und wenn wir solche Dinge erleben, dann gibt es interessante Auslegungen. Ich teile ein Beispiel mit Ihnen. Und zwar vor 30 Jahren in diesem Monat. Ich war damals in Manila auf den Philippinen. Und am 2. August 1990 besetzte der irakische Diktator Saddam Hussein Kuwait, das Nachbarland. Er sandte seine Soldaten ein und sie haben das Land gänzlich eingenommen. Und Sie erlauben mir einen kleinen Scherz. Die Filipinos, die einen sehr ungewöhnlichen Humor haben, hatten ihre Erklärung dafür, warum der Saddam Hussein das gemacht hat. Und das hängt damit zusammen, wie sie manchmal Dinge in ihrem Englisch aussprechen. Sie haben gesagt, der Saddam war in der Schule immer ein unruhiges Kind, hat viel Krach gemacht und die Lehrerin hat ihm immer gesagt, keep quiet, sei ruhig. Also quiet, Kuwait, ja. Und deshalb hätte er als Erwachsener endlich das umgesetzt und Kuwait besetzt. Also so Ihr Humor. Und Sie wissen, was danach passiert ist, nach dem 2. August. Da liefen diplomatische Verhandlungen auf Hochtouren, um eine Anti-Hussein-Koalition zu bilden, die bereit wäre, notfalls militärisch einzugreifen, um Saddam Hussein aus dem Kuwait zu vertreiben. So waren die Wochen nach dem Laubhüttenfest 1990 schon eine gewisse Zeit der Sorge und Anspannung. Wie geht das weiter? Denn als die Wochen vergingen, wurde klar, Saddam Hussein wird Kuwait nicht freiwillig räumen. Anfang Januar hat diese Anti-Hussein-Koalition den Luftraum für den zivilen Flugverkehr über dem Irak gesperrt. Es durften keine zivilen Maschinen mehr Bagdad anfliegen und dann wusste man, es dauert nur Tage und dann kommt schon der erste Schlag. Und so fielen die ersten Bomben auf Bagdad am 17. Januar 1991. Das wissen Sie wohl. Die meisten von uns können sich daran erinnern. Warum erzähle ich Ihnen all das? Well, das war eine dieser Entwicklungen, bei der man gefragt hat, wie sollen wir das verstehen vor dem Hintergrund der biblischen Prophezeiung? Und so drehten sich die Räder. Welche Rolle spielt Saddam Hussein in den biblischen Prophezeiungen? Und wir hatten auf den Philippinen einen Prediger, einen Vollzeit einen hauptberuflichen Prediger, ein sehr fähiger Mann, langjähriger Ältester. Er war überzeugt, dass Saddam Hussein der König des Südens war. Und er meinte, Saddam Hussein hat mit seiner Aktion, er wird den König des Nordens, den es damals noch gar nicht gab und den es heute immer noch nicht gibt, er wird ihn prophezeieren und er wird damit die Schlussphase der Prophezeiung in Daniel Kapitel 11, so ab Vers 40 etwa, erfüllen. Und das Interessante an seiner Sichtweise war, weil ich mich mit ihm darüber unterhalten habe, er fand obskure Verse in den großen Propheten, Hesekiel, Jesaja, die Saddam Hussein scheinbar beschrieben, fast haargenau. Und er zeigte mir die Bibelstellen. Das ist doch der Charakter von Saddam Hussein. Da wurde ein König beschrieben und ich musste ihm Recht geben. Aber ich sagte ihm, es gibt keinen König des Nordens, es gibt niemanden, den man provozieren könnte, und deine Auslegung stimmt einfach nicht. Und so habe ich ihm gesagt, er möchte das für sich behalten, wenn er das für sich glauben möchte, das sei ihm erlaubt, aber das sollte er nicht in der Gemeinde predigen. Und das ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn es interessante Geschehnisse im Weltgeschehen gibt, unerwartete Dinge, dann will man wissen, hat das irgendeinen Bezug zu den Prophezeiungen. Und verstehen Sie mich bitte recht, wir sollen aufmerksam sein, wir sollen wachsam sein, aber wir müssen vorsichtig sein, wenn es darum geht, Dinge in einen Bezug zu prophetischen Aussagen der Bibel zu setzen. Nun erleben wir, wie Sie wissen, seit etwa 5 Monaten eine sehr ungewöhnliche Phase des Weltgeschehens mit der Corona-Pandemie. Diese Pandemie hat sehr viel Unsicherheit ausgelöst, hat für Angst gesorgt, Unsicherheit hat zu wirtschaftlichen Einschränkungen geführt, zu Rückschlägen und auch für uns als Einzelne und auch für die Gemeinde zu Restriktionen geführt. Und wieder erleben wir eine Zeit aufgrund der Corona-Pandemie, in der einige in der Bewegung Kirche Gottes die Frage stellen, was hat die Corona-Pandemie mit der Prophezeiung zu tun? Wie sollen wir sie vor dem Hintergrund der biblischen Prophezeiung verstehen? Und wenn man solche Fragen stellt und man fragt auch, wo geht man dann in der Bibel hin, wenn man das aktuelle Geschehen verstehen will, dann ist es oft das Buch der Offenbarung mit seinen vielen Vorhersagen für die Endzeit, dieses Buch, das man sich ansieht. Ja, die Offenbarung hat sehr viel über die Zeit kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi zu sagen. Das stimmt. Aber auch über Ereignisse, die schon um Jahrhunderte in der Vergangenheit zurückliegen. Und wenn man das aktuelle Geschehen in einen Bezug zu den Prophezeiungen der Offenbarung setzen will, darf man nie außer Acht lassen, wer einer der Hauptakteure in diesem Buch ist. Und ich meine damit nicht Jesus Christus, der zu Beginn des Buches sich als den Offenbarer kennzeichnet. Er ist derjenige, der dem Johannes das alles zeigt, was in der Offenbarung für uns niedergeschrieben wurde. Nein, es geht um einen anderen Hauptakteur. Über ihn wird uns berichtet in Offenbarung Kapitel 12, dass er mit seinem Schwanz ein Drittel der Sterne auf die Erde fegte. Ein Sinnbild für Satan, den Teufel, und die Engel, die ihm in seiner Rebellion gegen Gott gefolgt sind und die heute Dämonen sind. Ja, Satan, der Teufel, kommt in der Offenbarung vor, und zwar recht häufig. Und ihn dürfen wir nicht außer Acht lassen, wenn wir versuchen wollen, das aktuelle Tagesgeschehen vor dem Hintergrund dieses Buches zu verstehen. Was wissen wir über dieses Wesen, Satan? Luzifer nennen wir ihn nach dem Lateinischen für Morgenstern in Jesaja Kapitel 14. Uns wird dort berichtet, er wollte mehr sein als nur die Engel. Er wollte wie Gott sein. Er wollte aufsteigen in den hohen Norden und dort sein, wo Gottes Thron ist. Und das ist ihm nicht gelungen. Und Jesus berichtete seinen Jüngern, er hätte Satan wie einen Blitz auf die Erde fallen sehen, als Gott ihn vom Himmel stieß bei dieser Rebellion. Und Satan wird wohl wissen, dass er nie sein wird, wie Gott es ist, aber es ist sein Bemühen, Gottes Plan für die Menschen zu vereiteln. Er will diesen Plan vereiteln, er setzt alles daran und er will die Menschen verführen, weil die Verführung für ihn eine Art Anbetung ist. Wer verführt wird und das annimmt, was Satan mit seiner Verführung anbietet, betet Satan an. Und er möchte sein wie Gott und über die Menschen herrschen. Das tut er auch durch Verführung. Verführung dient nicht nur dem Zweck zu verführen. Verführen dient auch dem Zweck der Anbetung und des Herrschens über andere Menschen. Und das schafft er, indem er die Menschen verführt. Und das Buch der Offenbarung berichtet uns von einem System, wenn wir es so nennen dürfen, das Satan verwendet, um die Menschen zu verführen. Ein System. Und dadurch lässt er sich anbeten. Und dadurch herrscht er über die Menschen. Heute befassen wir uns hauptsächlich mit Offenbarung Kapitel 13. Wir erfahren einiges über dieses System in Offenbarung Kapitel 13. Und wir werden heute ausschließlich im Buch der Offenbarung lesen. Sie werden nicht viel hin und her blättern müssen. Und in Offenbarung 13 geht es um Verführung und Herrschaft. Verführung und Herrschaft, alles unter dem Oberbegriff Anbeten. Und wenn wir die Nachrichten hören oder wir hören Ideen, was die Corona-Pandemie bedeuten könnte, wir machen uns Gedanken über all das, was wir in den letzten 5 Monaten erlebt haben, dann müssen wir immer das übergeordnete Motiv bei den Prophezeiungen in ihrem ursprünglichen Kontext vor Augen haben. Wir dürfen die Prophezeiungen nicht kontextentfernt auslegen, sondern immer in ihrem Kontext, in dem Kontext, in dem sie gegeben wurden. Und Sie wissen, wir werden Bibelstellen lesen, die uns bekannt sind, gut vertraut sind. Sie wissen, in Offenbarung 13 geht es um verschiedene Dinge. Es geht um ein Tier. Eigentlich geht es um 2 Tiere. Es geht um das Zeichen des Tieres. Malzeichen hieß es in der Lutherbibel 1912. Der Ausdruck gefällt mir besser für die heutige Predigt. Das werden Sie später erfahren. Malzeichen des Tieres und andere Dinge. Und wenn wir diese Symbole, diese Aussagen in Offenbarung 13 vor dem Hintergrund des Weltgeschehens interpretieren oder deuten wollen, dann muss das immer im Kontext der Prophezeiung geschehen. Und worum geht es in Offenbarung 13? Es geht um ein System, das um Jahrhunderte in der Vergangenheit seinen Anfang hatte, ein System, dessen sich Satan bedient, um die Menschen zu verführen. Wir haben ja heute nicht die Zeit, um auf das erste Tier, das in Offenbarung 13 beschrieben wird, einzugehen. Es wird in unseren Publikationen ausführlich beschrieben. Es ist eine Zusammenstellung all der Tiere, die Daniel gesehen hat, in Daniel 2 und in Daniel 7, mit einer Konzentration auf das vierte Tier, auf das vierte Reich, das Daniel in Daniel Kapitel 2 gesehen hat, das römische Reich. Und man fragt sich, was ist das Tier? Ist es ein Mensch? Ist es ein System, eine Regierung, ein Herrschaftssystem? Und die Antwort auf alle diese Fragen lautet, ja, es ist beides. Es ist sowohl ein Autoritätssystem, ein Herrschaftssystem, als auch ein Mensch. Das Tier ist auch ein Mensch, ein Herrscher, ein König, ein Kaiser, aber auch eine Regierung. Man könnte sagen, was die Endzeit anbelangt, und das wird in Offenbarung Kapitel 17 deutlich, ein Zusammenschluss von Nationen mit einem Führer, mit einem Oberhaupt. Und wir schlagen jetzt Offenbarung Kapitel 13 nach. Offenbarung Kapitel 13 und wir lesen Vers 1. Offenbarung Kapitel 13, und Vers 1. Jesus Christus offenbart dem Johannes diese Vision. Ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Das hatte 10 Hörner und 7 Häupter. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Lästerliche Namen implizieren oder bedeuten Widerstand gegen Gott. Auflehnung, Ablehnung Gottes, Ablehnung seiner Lebensweise, Ablehnung seiner Gesetze. Dafür steht dieses Tier. Woher hat es seine Macht? Wir lesen jetzt den Schluss von Vers 2 und die Verse 3 und 4. Zum Schluss von Vers 2 lesen wir, der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Der Drache. Und der Drache ist in der Offenbarung ein Sinnbild für Satan, den Teufel. Das wissen Sie alle. Also die Macht hinter dem Thron, könnte man sagen, in diesem Fall ist der Teufel. Der Teufel ist das Wesen, das dieses Tier befähigt, das zu tun und zu sein, was es ist. Vers 3. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Also eine große Militärmacht ist dieses Tier. Kampfstark. Ja, die ganze Welt wundert sich über die Kampfkraft dieses Systems, dieses Tieres. Und uns wird gesagt, man betet den Drachen an. Nun, das, was in diesem Kapitel beschrieben wird, hat, wie wir sehen werden, in einem Sinne, ich möchte sagen, vordergründig mit der Endzeit zu tun. Und das wird deutlich, wenn wir weiter lesen. Es geht hier auf jeden Fall um in der gesamten Zeit dessen, was dieses Tier darstellt, eine spätere Zeit in der Geschichte dieser aufeinanderfolgenden Weltregierungen, Weltreiche. Das werden wir später sehen. Aber auch wenn es in einem Sinne hauptsächlich mit der Endzeit zu tun hat, es ist nichts Neues. Satan hat schon immer durch Regierungen gewirkt, durch Führer, durch Kaiser, durch Könige, um die Menschen zu beeinflussen. Gleich nach der Sintflut, der erste Gewaltherrscher, Nimrod, wer stand hinter ihm? Satan. Und wer war maßgebend hinsichtlich des Einflusses in dem antiken Babylon, kurz nach der Sintflut? Satan war da am Werk, weil er den Menschen die Idee gab, er hat sie beeinflusst, dahingehend bauen wir einen Turm, damit wir das nicht tun müssen, was Gott uns auferlegt hat, nämlich, dass wir uns ausbreiten. Nein, wir bleiben alle dicht beieinander. Satan hat schon immer Könige, Kaiser, solche Systeme benutzt, um die Menschen zu beeinflussen. Und in Vers 4 hatten wir gerade gelesen, sie beteten den Drachen an. Diejenigen, die diesem System untertan sind, die ihm untergeordnet sind. Nun, bedeutet das, dass die Menschen, die diesem System gehorchen, wissen, sie beten den Satan an? Sind es Satanisten? Nein, es sind keine Satanisten. Sie wissen, Menschen, die offen bekunden, ich bete den Satan an. Hier handelt es sich nicht um Satanisten. Sie beten den Drachen an, weil sie sich von ihm verführen lassen und sind diesem System untertan. Und dieses Herrschaftssystem übt Autorität über sie aus, ist dominant, und dadurch beten sie indirekt, ohne es zu wissen, Satan, den Teufel an. Sie sind von ihm verführt worden, und dadurch beten sie ihn an. Sie beten ihn an, indem sie das Tier anbeten. Nun, was bedeutet anbeten hier? Muss es einmal bedeuten, niederknien, ja, auf die Knie gehen, als Position der Huldigung, der Anbetung? Nein, nicht unbedingt. Untertan sein, das heißt der Autorität des Tieres untertan. Das ist eine Form der Anbetung. Und wir werden gleich sehen in diesem Kapitel, dass es ein zweites Tier gibt, das wie der Teufel, wie der Drache, die wahre Macht hinter dem Thron ist. Jetzt wollen wir lesen Verse 11 und 12. Verse 11 und 12. Wir fangen hier mit einer Beschreibung an, die in der Chronologie dessen, was dieses Tier von Nebukadnezar ausgehend bis in die Endzeit hinein darstellt. Wir sind jetzt chronologisch sehr weit vorangeschritten, wenn das zweite Tier beschrieben wird. Die Verse 11 und 12. Vers 11. Ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Merken wir uns das? Es heißt nicht, es hat die Macht, sondern es kann sich der Macht bedienen. Ja? Es übt die Macht des ersten Tieres aus. Es ist nicht seine Macht, sondern es ist die Macht des ersten Tieres vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Dieses zweite Tier ist, und das wird in unseren Publikationen dargelegt und erklärt, ist keine Regierung, kein Reich mit ziviler Autorität oder ziviler Gewalt. Es bedient sich aber der Macht des ersten Tieres. Es hat, sagen wir, Gewalt oder Macht durch das erste Tier, durch die zivile Macht. Und es hat zwei Hörner wie ein Lamm. Und Sie wissen alle, was ein Lamm biblisch versinnbildlicht, ist versinnbildlicht das Lamm Gottes, Jesus Christus. Aber es redet wie ein Drache. Wiederum, der Drache als Sinnbild für Satan, den Teufel. Ich sage Ihnen damit nichts Neues. Dieses Tier stellt etwas dar, sagen wir eine Organisation oder wie man es auch nennen möchte, das sich ausgibt wie ein Repräsentant des Lammes. Es sagt, es vertritt oder es repräsentiert Jesus Christus, aber in Wirklichkeit wirkt es wie der Drache. Das zweite Tier gibt sich als Jesu Diener aus, als Jesu Repräsentant aus. In Wirklichkeit ist es ein Werkzeug des Drachen, des Teufels. Und wie beim ersten Tier ist dieses zweite Tier nicht nur eine Religion. Es muss also eine Religion sein, weil es sich wie das Lamm gebärdet, sondern auch ein Mensch. Und die Bibel hat auch andere Bezeichnungen für das endzeitliche Tier, wenn damit ein Mensch gemeint ist. Die Stellen lesen wir heute nicht. Sie sind uns bekannt. Die Bibel nennt diesen Menschen in der Endzeit den falschen Propheten, den Menschen der Bosheit. Die Bibel nennt ihn den Sohn des Verderbens. Und im späteren Verlauf der Offenbarung wirken zwei zusammen, der falsche Prophet und das Tier, wobei in diesem Fall bei dem Tier der Mensch, der König oder das Oberhaupt des ersten Systems gemeint ist. Offenbarung 13 mit diesen beiden Tieren beschreibt daher eine Zusammenarbeit, ein Zusammenwirken von Staatsmacht und Religion. Oder drücken wir es einfacher aus, Kirche und Staat. Oder umgekehrt, weil das zivile Tier als erstes erwähnt wird, Staat und Kirche. Und allein dadurch sehen wir, dass in der Gesamtheit dessen, was dieses erste Tier in Offenbarung 13 darstellt, wir chronologisch doch um Jahrhunderte vorangeschritten sind. Hat es das schon einmal in der Vergangenheit gegeben? Das Zusammenwirken von Kirche und Staat. Und auf die Frage brauchen wir heute gar nicht zu antworten. Klar hat es das gegeben. Das ist jahrhundertelang die Geschichte Europas gewesen, dieses Kontinents. Und die Offenbarung beschreibt das Zusammenwirken dieser beiden Tiere, dieser beiden Mächte oder Kräfte, auch in der Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und das ist der Aspekt der Prophezeiung hier, der uns wahrscheinlich am meisten interessiert. Und so wird es in der Endzeit, das ist biblisch prophezeit, einen religiösen Führer geben, wahrscheinlich ein sehr charismatischer Mann. Die Bibel nennt ihn, wie gesagt, den falschen Propheten, den Menschen der Sünde, den Sohn des Verderbens. Und er wird die Menschen dazu verführen, die Autorität des Staates, des ersten Tieres, anzunehmen und diesem ersten Tier untertan zu sein. Dabei wird er, dieses zweite Tier, den Anschein erwecken oder für sich in Anspruch nehmen, Jesu Diener zu sein. Nun, das zweite Tier, das zeigt uns 2. Thessalonicher, der Mensch der Sünde, das schlagen wir nicht nach. Er wird sich als Gott ausgeben, das können Sie dort lesen. Und ich habe das schon einmal gesagt, ich denke, in unserer modernen Welt wird es den meisten Menschen schwerfallen, zu glauben, dass jemand Gott sein könnte, obwohl man bedenken muss, vor nur 75 Jahren hat ein ganzes Volk in Asien gemeint, ihr Kaiser sei ein Gott. Und das endete mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als Hirohito dem Volk präsentiert wurde, als Mensch, genau wie alle anderen Japaner es waren. Also so weit hergeholt, geschichtlich ist das nicht, aber ich denke, die Menschen heute sind gebildeter und es würde ihnen schwerfallen, zu glauben, jemand sei Gott, bloß weil er sagt, er ist Gott. Aber man kann sich als Gott ausgeben, ohne direkt zu sagen, man ist Gott, indem man Dinge für sich in Anspruch nimmt, die nur Gott zustehen. Was haben die Pharisäer Jesus Christus richtigerweise vorgehalten, als er jemandem sagte, deine Sünden sind dir vergeben? Sie haben ihm vorgehalten, das kann nur Gott. Und sie lagen richtig. Gott in Menschengestalt war da und hat diesem Menschen seine Sünden vergeben. Und jemand der anderen, die ihm Sünden beichten, sagt, oh, deine Sünden sind vergeben, als hätte er die Macht oder er würde über die Macht verfügen, die Autorität verfügen, das sagen zu dürfen. Er gibt sich als Gott aus, weil das eigentlich nur Gott zusteht. Es muss nicht unbedingt bedeuten, er wird sagen, ich bin Gott. Er kann für sich Dinge in Anspruch nehmen, die nur Gott zustehen. Gut, das war am Rande erwähnt. In Offenbarung Kapitel 13, das Wort dürfte einigen von uns bekannt sein, das griechische Wort, das hier in diesem Kapitel im Deutschen mit anbeten übersetzt wird, und das ist häufig im Neuen Testament der Fall, ist das griechische Wort proskuneo, proskuneo, und es wird in manchen Stellen mit niederfallen übersetzt. Man fiel vor Jesus nieder, ja, als Ausdruck der Huldigung, der Anbetung. Die primäre Bedeutung des Wortes proskuneo ist aber Handkuss. Handkuss, die Hand zu küssen. Römische Kaiser haben einen Siegelring getragen. Der wurde geküsst von denen, die ihre Untertanen waren. Nun überlegen Sie sich, ob es nicht eine Religion gibt, deren Oberhäupter auch einen Siegelring tragen oder getragen haben und der geküsst wurde oder wird. Oh, siehe da, die römische Kirche hat jahrhundertelang diese Tradition gehabt. Bischöfe, auch der Papst, tragen oder trugen einen Siegelring, der von den Untertanen geküsst wurde. Interessant ist in diesem Zusammenhang der jetzige Papst, Papst Franziskus, weil er gesagt hat, in Abweichung davon, er würde seinen Ring nicht küssen lassen, letztendlich ist er kein Kaiser. Er ist kein römischer Kaiser. Eigentlich bestätigt er damit indirekt die Tradition seiner Kirche, weil das jahrhundertelang getan worden ist. Ich erwähne das nur, das ist ein interessanter Zusammenhang. Proskuneo bedeutet in seiner primären Bedeutung Handkuss oder die Hand zu küssen. Nun zurück zu Offenbarung Kapitel 13. Verse 13 bis 15. Hier geht es um das zweite Tier. Das zweite Tier, das mit Hörnern wie bei einem Lamm auftritt, ja, wirkt oder will den Anschein erwecken, es wirkt wie Jesus oder für Jesus, aber es ist in Wirklichkeit ein Werkzeug des Drachen. Vers 13. Es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Und es verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und ich möchte dort kurz anhalten. Mir ist erst in den letzten 2 bis 3 Jahren richtig bewusst geworden, wenn hier die Rede von der Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi ist, was sich abspielen wird. Man wird diesen falschen Propheten haben, dieses zweite Tier als Mensch, der in der Lage ist, Wunder zu wirken. Zeitgleich gibt es in Jerusalem 2 Zeugen Gottes, 2 Diener Gottes, die auch Wunder wirken. Und diese beiden Kräfte, wenn man so will, stehen in einer Art Wettbewerb, Konkurrenz zueinander. Wessen Wunder sind die wahren Wunder? Und es sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie sich ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, auch hier ein Hinweis auf die Chronologie. Hier muss es um eine Wiederbelebung dieses ersten Tieres geben. Wir sind jetzt etwas weiter in der Chronologie vorangeschritten, weil es denen auf Erden sagt, sie sollen sich ein Bild von dem Tier machen, das wieder lebendig geworden ist. Vers 15. Es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Auch in Vers 15 wird nicht gesagt, dass das zweite Tier selbst, hier geht es um eine Verfolgung, ja, dass das zweite Tier selbst dafür verantwortlich ist, dass Menschen als Märtyrer sterben werden. Es kann machen, dass diese Menschen verfolgt werden. Und das geschieht über die zivile Autorität, die zivile Gewalt, das erste Tier. Wir lesen weiter die Verse 16 bis 18 und sie sind eigentlich Gegenstand der heutigen Predigt, wie Sie sehen werden. Verse 16 bis 18. Es macht, es ist immer noch die Rede von diesem zweiten Tier, es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Mahlzeichen machen. Und wo? An ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er das Mahlzeichen, nicht das Mahlzeichen hat. Nämlich, und worum geht es bei diesem Zeichen? Den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Es kann beides sein. Es kann das eine oder das andere sein. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Auch hier zu dem Wort, das in diesen Versen mit Zeichen, Lutherbibel 1912, Malzeichen, übersetzt wurde. Es ist das griechische Wort Charagma. Charagma. Und es hat die Bedeutung ein Stempel. Ja, man kriegt etwas gestempelt, aufgestempelt. Es kann auch ein Brandmal bedeuten. Man wird gebrandmarkt. Es kann auch bedeuten stechen, wie in Kupfer stechen. Ein Zeichen stechen in Kupfer. Es ist ein Eigentumskennzeichen. Es zeigt, wem dieses Objekt gehört, das das Zeichen hat. Den Stempel oder das Brandmal, ja, das Zeichen. Und da dieses Tier, das in Offenbarung 13 dargestellt wird, seinen Anfang in den Prophezeiungen von Daniel mit Nebukadnezar hatte, ist es nicht interessant, dass Sklaven im babylonischen Reich Nebukadnezars ein Brandmal hatten, an der Hand oder am Gesicht, damit man erkennen konnte, sie waren Sklaven? Das ist geschichtlich belegt. Gibt es eine Verbindung zwischen dem antiken Babylon und dieser endzeitlichen Kombination von Kirche und Staat? Natürlich gibt es diese Verbindung. Die Bibel nennt das System sogar das große Babylon in der Endzeit. Man muss das Zeichen des Tieres haben. Und wie wir gerade gelesen haben, es geht um einen Namen oder eine Zahl. Und das Zeichen zeigt, dass man Eigentum ist. Man ist einem System unterwürfig. Untertan. Und wie ich eingangs sagte, wenn wir ungewöhnliche Dinge im Weltgeschehen erleben, dann drehen sich bei manchen in der Kirche die Räder. Was könnte das jetzt bedeuten in Bezug auf die Prophezeiung? Und das möchte ich noch einmal wiederholen. Verstehen Sie mich bitte recht. Ich sage nicht, dass es falsch ist, wenn man das Weltgeschehen verfolgt. Wir sollen ja aufmerksam sein. Wir sollen wachen. Aber wenn wir Dinge deuten wollen, dann muss das immer im Kontext der Prophezeiung geschehen, in dem Kontext, in dem die Prophezeiung gegeben wurde. So, jetzt haben wir seit Anfang März, Mitte März, die Corona-Krise. Und manche fragen sich, welche Bedeutung hat diese Krise für die Prophezeiung? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben. Das ist im Umlauf in meiner Heimat, in meinem Heimatland, in der Bewegung Kirche Gottes. Es geht um die Zahl 666. Corona. Wie viele Buchstaben hat das Wort Corona? Sechs. Und wenn Sie, und hier müssen Sie das englische Alphabet verwenden, denn im Deutschen, im Niederländischen gibt es Sonderzeichen, die dazwischen kommen und Sie bringen das durcheinander. Also das gilt nur, wenn Sie Englisch als Muttersprache haben. Wenn Sie jedem Buchstaben in der Reihenfolge, in der Sie erscheinen, einen Zahlenwert geben. A ist 1, B ist 2 und so weiter. Dann wollen wir jetzt ein bisschen summieren, Mathe üben. C, 3. O, 15. R, 18. O, noch einmal O, Corona, noch einmal 15. N, 14. A, 1. Addieren Sie das, das ergibt 66. Und Corona hat 6 Buchstaben. 6. 6, 6, 6. Corona ist die Zahl des Tieres, eindeutig. Und wenn das jemand bei uns wäre, wie damals in Manila auf den Philippinen, würde ich dem Prediger sagen, wenn Sie das glauben wollen, bitteschön. Aber behalten Sie das für sich, weil das meiner Überzeugung nach Unsinn ist. Corona soll die Zahl des Tieres sein. Vielleicht sollten wir überlegen, an wen das Buch der Offenbarung geschrieben wurde. Klar, es wurde auch für uns geschrieben. Es ist für alle Christengenerationen geschrieben worden. Aber es wurde gegen Ende, wie wir meinen, des ersten christlichen Jahrhunderts geschrieben, so 85, 90 nach Jesu Geburt. Und in den Kapiteln 2 und 3 finden wir Sendschreiben an 7 Gemeinden. Und wir wissen, dass es diese Gemeinden damals alle zeitgleich gab. Sie existierten alle. In diesen 7 Städten waren Gemeinden. Wir sind auch der Meinung, dass diese 7 Gemeinden eine Reihenfolge in der Kirchengeschichte darstellen können. Aber sie existierten damals alle. Und da sagt Jesus dem Johannes, er soll niederschreiben, der Sprecher ist Jesus, an die in Ephesus, sage ich. Es gab damals Menschen in Ephesus, Smyrna, Pergamon und wie sie alle heißen. Also diese Gemeinden waren damals existent, gegen Ende des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Überlegen wir, was das, was wir gerade gelesen haben, mit kaufen und nicht kaufen können oder verkaufen. Was hätte das für Sie bedeutet, gegen Ende des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung? Wenn man kaufen oder verkaufen wollte im Römischen Reich, wo fand das statt? Das fand am Marktplatz statt. Das war der Handelsplatz. Das war wie heute, gibt es Kaufhof noch? Ich weiß nicht, sind die bankrott? Gibt es das noch? Ja, gut, Kaufhof gibt es noch. Kaufhof oder irgendein großes Geschäft. Für die Römer war das der Marktplatz. Und wenn man Handelstreibender war und man hatte eine bestimmte Sorte Ware, die man verkaufte, das konnte man nur auf dem Markt, wenn man der, nennen wir es Zunft, gehörte, die für diese Ware verantwortlich war. Ja, oder die, sagen wir, das Monopol hatte. Man musste Zunftmitglied sein. Und um Zunftmitglied zu sein, musste man an den Versammlungen und Feierlichkeiten der Zunft teilnehmen. Und was wurde bei den Feierlichkeiten der Zunft, der Zünfte gefeiert? Verschiedene Dinge. Auch die Götter wurden angebetet. Und was fand sich unter den Göttern im Römischen Reich gegen Ende des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung? Der Kaiser. Der Kaiser war schon ein Gott. Auf der Münze, die man Jesus zeigte, das habe ich Ihnen schon einmal gesagt, Jesus stellte die Frage, wer ist das auf der Münze? Das war wahrscheinlich 30, 31 unserer Zeitrechnung im ersten Jahrhundert. Diese Münzen gibt es ja in Museen rund um die Welt. Da war Tiberius abgebildet, der Sohn von Augustus. Und auf der Münze, die man Jesus wahrscheinlich zeigte, stand, das können Sie sehen, Sie können das googeln, Kaiser Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus. Das heißt, Augustus wurde schon als göttlich angesehen. Und da Augustus schon göttlich war, war sein Sohn Tiberius auch göttlich. Die römischen Kaiser wurden bereits im ersten Jahrhundert als Götter angebetet. Und diese Anbetung wurde dann weiter ausgebaut. Wir lesen noch einmal Vers 15. Und es wurde ihm, diesem zweiten Tier, Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet wurden. Hier müssen wir chronologisch festhalten, dass das zweite Tier hier, das sich wie Jesus, wie das Lamm ausgibt, aber in Wirklichkeit ein Werkzeug Satans war, dieses zweite Tier gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir reden jetzt vom Ende des ersten Jahrhunderts. Was wäre am Ende des ersten Jahrhunderts das Bild des Tieres gewesen? Das Bild hätte man überall gesehen, wie ich gerade sagte, auf den Münzen, die Abbildung des Kaisers. Und wenn Sie jemals in Italien gewesen sind, wie viele von uns das gewesen sind, dann sehen Sie überall noch alte Standbilder der römischen Kaiser. Diese Bilder gab es überall und die wurden angebetet. Und wer kaufen oder verkaufen wollte, wer am Marktsystem beteiligt sein wollte, musste das Tier, er musste den Kaiser anbeten. Und diese Anbetung musste nicht exklusiv sein. Niemand verlangte, du musst nur den Kaiser anbeten. Man hat gesagt, ja, wir haben viele Götter, darunter ist der Kaiser. Du kannst auch deinen Jesus anbeten. Du kannst ihn anbeten zusammen mit dem Kaiser und all den anderen Göttern, die wir haben. Also es muss nicht exklusiv sein, dass man nur den Kaiser anbeten darf. Aber diese Überlegung ist für einen Christen ein Kompromiss, ein nicht einzugehender Kompromiss. Du betest ihn halt an zusammen mit den anderen Göttern, auch dem Kaiser. Wir lesen jetzt nochmals die Verse 16 und 17. Wir kommen noch auf Vers 15 zurück, Vers 16. Und es macht, dass sie allesamt, wir sind noch in Offenbarung 13, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand. Also wer macht das Zeichen? Sie machen es sich selbst. Sie machen sich ein Zeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Malzeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wenn man jetzt das sehr genau nehmen will, wo kommt das Zeichen hin? Nur zwei Bereiche werden erwähnt. Rechte Hand und Stirn. Und da 10-12% der Weltbevölkerung Linkshänder sind, sind sie frei raus. Ja? Denn es kommt nur an die rechte Hand. Das war ein Scherz. Ich sehe, das hat sie sehr erfreut. Ich merke das an der Reaktion. Ist das Zeichen, das Malzeichen, wenn es um die Endzeit geht, ein Stempel, ein Brandmal, eine Tätowierung? Sie wissen, im letzten Jahrhundert sind Tätowierungen verwendet worden, um Gefangene zu kennzeichnen. Ja? Eher nicht, ich sage nicht, dass es das überhaupt nicht sein könnte, eher nicht, sondern es geht um das, was die rechte Hand und die Stirn darstellen. Die rechte Hand, weil die allermeisten Rechtshänder sind, das sind unsere Taten, wie wir uns verhalten, unsere Taten. Und natürlich die Stirn, was wir denken. Also es geht um das, was man tut und das, was man denkt. Es geht hier um Gehorsam gegenüber Gott oder Kompromissbereitschaft. Darum geht es. Wem ist man untertan? Gott oder dem Tier? Und nun zurück zu Vers 15. Vers 15. Ihm, diesem zweiten Tier, wurde Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Dieser Vers bezieht sich auf das zweite Tier, das sich wie ein Lamm ausgibt, aber in Wirklichkeit ein Werkzeug des Teufels ist. Und das Tier, dessen Bild angebetet wird, das ist das erste Tier. Das zweite Tier lässt ein Bild von diesem ersten Tier machen. Nun, was ist ein Bild? Ein Bild ist eine Nachahmung, nicht wahr? Oder eine Nachzeichnung. Eine Nachahmung. Und fragen wir auch hier, wie bei dem Siegelring, gibt es eine religiöse Organisation, die das erste Tier was ihre Organisation, ihre Struktur anbelangt, nachgeahmt hat. Und auch hier brauchen wir nicht lange diskutieren. Eine Konfession, deren Struktur der Struktur der zivilen Gewalt ähnelte und in dem Sinne ein Bild des Tieres war. Zweifelsohne, und das finden Sie auch in den Geschichtsbüchern, die römische Kirche war nach dem Muster des römischen Reiches organisiert. Das finden Sie überall bestätigt in Geschichtsbüchern. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Mit Bistümern, mit Bezirken, die alle entweder einer Landesvertretung unterstellt sind und dann die Landesvertretungen der nächsthöheren Instanz. Diese Konfession ist ein Abbild der organisatorischen Struktur des Römischen Reiches. Man hat die Struktur einfach übernommen. Und deshalb nennen einige die römische Kirche einfach ein kleines römisches Reich aufgrund ihrer Organisation. Das heißt, die römische Kirche selbst ist das Bild des Tieres, weil es nach ihrer Organisationsform organisiert ist. Und es hat dann die Macht, es kann erzwingen, man muss dieses Bild anbeten, man muss ihm untertan sein, sonst bedient sich das zweite Tier der zivilen Gewalt, um Leute zu verfolgen, die dazu nicht willens sind. Hat es in der Geschichte ein Zusammenwirken von Kirche und Staat auf diese Weise gegeben? Jahrhundertelang, hier in Europa. Nochmal, zu Beginn der Predigt habe ich gesagt, dass manche Menschen in der Kirche versuchen, Ereignisse des aktuellen Geschehens und Trends, die sich abzeichnen, prophetisch zu deuten. Und das Zeichen des Tieres mit Corona ist keine Ausnahme. Das mag ja das aktuelle Beispiel sein. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Vor Jahrzehnten haben einige Mitglieder unserer Kirche, unserer alten Kirche in den USA gemeint, man darf sich beim Staat nicht registrieren lassen und sich die sogenannte soziale Versicherungsnummer geben lassen, die Social Security Nummer, die man haben muss, um angestellt zu sein, um Steuern zu zahlen und um in der Rentenkasse registriert zu sein. Das darf man nicht, denn das wird eines Tages das Zeichen des Tieres sein und dann ist man schon im System. Impliziert war, das geschieht unerkannterweise. Ja, man lässt sich diese Nummer geben. Ich habe eine. Ich teile sie Ihnen nicht mit, weil da wird sehr viel Missbrauch damit getrieben. Man würde unerkannterweise schon das Zeichen des Tieres haben und man würde es gar nicht wissen. Oder es wird ein Computerchip sein, ein Sensor, den man unter die Haut bekommt. Das wäre das Zeichen. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten nach der Bibel, wo ein Chip dieser Art platziert sein darf. Es muss entweder in der rechten Hand sein oder an der Stirn. Das sind die beiden körperlichen Bereiche, die erwähnt werden, wenn man das sehr genau nehmen will. Oder jetzt Corona, 666 nach einer möglichen Zählung des Alphabets. Oder die Maskenpflicht. Manche sagen, die Maskenpflicht sei das Zeichen des Tieres, das zirkuliert drüben. Wissen Sie, 1971, als ich das erste Mal in Deutschland war, haben meine Gasteltern mir gesagt, und wir wollen Ihnen etwas sagen, Sie haben mich eigentlich gleich geduzt, wir wollen dir etwas sagen, dir soll bewusst sein, alles Verrückte kommt aus Amerika. Da musste ich ein paar Mal nicken und wissen Sie, Sie haben recht. Die Maskenpflicht des Tieres. Decken Sie mit Ihrer Maske Ihre Stirn zu? Decken Sie mit Ihrer Maske Ihre rechte Hand zu? Mir ist das nicht bekannt. Ich wurde im Zug ermahnt, weil ich meine Nase nicht zugedeckt hatte, aber nicht wegen der Stirn. Und wenn man solche Dinge propagiert, dann meint man damit, wenn man solche Dinge mitmacht, ja, dann hat man unwissend oder unerkannterweise das Zeichen des Tieres angenommen. Corona. Wo fing Corona an? China, nicht wahr? Ist China das Tier? Wo gab es erstmalig die Maskenpflicht für Corona? In der Volksrepublik China. Ich will das nicht lächerlich darstellen, aber ich kann das nicht ergründen. Ja? Das Zeichen des Tieres wird nicht sein, was man unerkannterweise oder unbewusst tut oder annimmt. Das Zeichen des Tieres wird für wahre Christen Kompromissbereitschaft sein. Man wird genau erkennen, Gott verlangt von mir dies und das System verlangt von mir das. Und dann wird man die Entscheidung, wenn man kompromissbereit ist, treffen, dass man das akzeptiert, was der Staat, das Tier von einem verlangt. Das wird nicht erfolgen unerkannterweise. Jetzt gehen wir zu Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung Kapitel 14. Kirche und Staat in der Volksrepublik China. Wie wahrscheinlich ist das? Das hat die Überlebenschance, wie wir im Englischen sagen, eines Schneeballs in der Hölle. Ja? Wird nicht lange überleben. Offenbarung 14. Wir lesen die Verse 8 bis 12. Hier geht es auch um das Zeichen des Tieres. Offenbarung 14, die Verse 8 bis 12. Ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, sie ist gefallen. Das bedeutet nicht, dass der Engel einen Sprechfehler hat, sondern Babylon wird zweimal fallen. Einmal in der Antike und einmal steht ein Niedergang Babylons noch bevor, die große Stadt. Denn sie hat mit ihrem Zorneswein, ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn, hier geht es wiederum um das Mahlzeichen, wo, Stirn oder Hand, Vers 10, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken. Und da sind Plagen beschrieben, auch in diesem Buch der Offenbarung, die diejenigen treffen, die dem Tier unterwürfig sind, untertan sind. Der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also wenn sie einmal gestorben sind, wird der Rauch dort, wo sie gequält werden, so lange aufsteigen, wie es brennbare Materie gibt. Und es heißt dann weiter, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und ich meine, Vers 10 muss man ein wenig auseinander dividieren, denn es heißt in der Offenbarung, dass der falsche Prophet und das Tier und alle, die sie angebetet haben, sie finden ihr Ende in einem feurigen Pfuhl, wo immer das sein wird, und dann sind sie tot. Sie leben nicht mehr. Das heißt, der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen. Und was es dann im weiteren Verlauf von Vers 11 aussagt, das hat nicht damit zu tun, dass sie dann auch so gequält werden. Das kann nicht sein. Sie sind dann tot. Sondern das ist ein Bezug zu dem, was sie erleben, wenn sie das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Sie sind Teil eines Systems, das die Menschen fordern wird. Ja? Du musst deine Leistung erbringen. Hier ist Geduld der Heiligen, Vers 12, fast als Gegenüberstellung oder als Kontrast. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Nun, wenn man von den beiden Dingen absieht, die eher ein inneres oder internes Zeichen sind, nämlich die Aussonderung in der Wahrheit und die Liebe untereinander, wenn man davon absieht, was ist das äußere Merkmal derjenigen, die zu Gott gehören? Laut 2. Mose 31 sind es Gottes Sabbate. Sie kennzeichnen Gottes Volk und das Wort steht in der Mehrzahl, der wöchentliche Sabbat und seine Festtage. Das sind diejenigen, die zu Gott gehören, die sein Volk sind. Und wer das vierte Gebot hält, den Sabbat hält jede Woche, er betet den wahren Gott der Schöpfung an. Er hat Kontakt mit dem wahren Gott, nicht mit einem falschen Gott. Er ist dem Schöpfer untertan. Und so wird das Zeichen des Tieres damit zu tun haben, dass man einem System unterstellt oder untertan ist, das nicht zulassen wird, dass man Gott uneingeschränkt wird gehorchen können. Man wird Kompromisse schließen müssen. Und das geschieht nicht unerkannterweise für berufene Leute. Wenn jemand von uns verlangt, sie müssen am Sabbat arbeiten, ich glaube nicht, dass das unbewusst geschieht. Nein, das wird eine bewusst getroffene Entscheidung sein. Es ist nicht die Maskenpflicht des Tieres. Du musst eine Maske tragen und dann bist du dem Tier unterstellt. Hat der Staat uns seit Mitte März gesagt, dass wir am Sabbat arbeiten müssen? Dass wir an den Festtagen arbeiten müssen? Nein. Und heute haben wir die Situation, dass manche das so sehen, Corona sei die Zahl des Tieres. Wir dürfen die Prophezeiung nicht in einem Kontext entfremdeten Sinn sehen oder verstehen. Das, was Offenbarung 13 beschreibt, wenn es um die Endzeit geht, ist das Zusammenwirken von Kirche und Staat. Das Wirken eines falschen Propheten, der in der Lage sein wird, Wunder zu wirken und der die Leute dazu verführen wird, dieses System zu akzeptieren, ihm untertan zu sein und das zu tun, was das System den Leuten sagt oder ihnen auferlegt. Und die römische Kirche ist heute dermaßen lädiert durch die ganzen Skandale. Ja? Wer hört auf sie? Niemand. Seit wann spielt sie jetzt in der letzten Zeit eine Rolle? Überhaupt nicht. Aber die Menschen heute sind im Großen und Ganzen Bibelanalphabeten. Sie haben keine Ahnung, was in der Bibel steht. Und wenn jemand anfängt, der falsche Prophet, Wunder zu wirken, und man sieht, es sind Wunder. Es sind nicht Zeichendarstellungen oder Hologramme oder irgendetwas aus Hollywood. Nein, es sind echte Wunder. Feuer wird vom Himmel heruntergerufen. Da werden sie alle Halleluja rufen und das machen, was dieser Mensch sagt. Und das ist für mich die einzige Möglichkeit, dass die, heute sagt man schon im Deutschen, Reputation, der Ruf der römischen Kirche wiederhergestellt werden kann. Menschen, die Bibelanalphabeten sind, sie werden dem nachlaufen und das tun, was ihnen gesagt wird. Also wenn wir Dinge verfolgen wollen im aktuellen Geschehen, das ist schon interessant und auch wichtig für uns, aber bitte sehen wir das in dem ursprünglichen Kontext dessen, was prophezeit ist. Diese Zeit erleben wir jetzt noch nicht und ich wiederhole das, was ich im Frühjahr gesagt habe. Was interessant ist an dem, was passiert ist, ist die Schnelligkeit, mit der sich Dinge verändern können. Das ist eine Lektion, wie schnell das kommen könnte, wenn die Zeit so weit ist. Und das soll uns allen eine Lehre sein. Es kann so schnell passieren, dass man wie bei den fünf Jungfrauen in Matthäus 25 keine Zeit hat, sich jetzt zu stärken. Jetzt ist die Zeit, wo wir Frieden haben, wo wir Ruhe haben, wo es uns möglich ist, uns zu versammeln und Gottes Weg zu gehen, uneingeschränkt, dass wir unsere Beziehung zu Gott pflegen und stärken, damit wir gerüstet sind für die Zeit, die eines Tages kommen wird. Und sie wird kommen. Und so seien wir uns dessen bewusst, dass die Pflege unserer Beziehung zu Gott immer die höchste Priorität haben muss, damit wir nicht unvorbereitet überrascht werden von einer schnellen Entwicklung und dann zu Kompromissen herausgefordert werden, die wir nicht eingehen wollen.